Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wir sehen beim Satelliten, dass wir so langsam über die 80% schon gekommen sind und deswegen auf dem richtigen Wege sind, dann bis April 2012 dann die analoge Verbreitung ganz einzustellen. Beim Kabel sind wir noch nicht so weit. Da sind wir bei 38% der Haushalte, die digital empfangen. Hier ist noch einiges zu tun, vielleicht auch von Seiten der Kabelgesellschaften. Bei DVB-T sehen wir insbesondere in Berlin und Brandenburg, dass es sehr erfolgreich ist. Was sie mit zugelegt hat, ist auch DSL-TV. Natürlich noch ganz klein, also jetzt auf 3% in Berlin, aber immerhin. Das ist ein wachsender Bereich.
Soweit Hans Hege, er ist der Direktor der Medienanstalt Berlin-Brandenburg am Rande der Medienwoche. Traditionell wird immer zur Medienwoche, das ist der Begleitkongress der IFA, der Digitalisierungsbericht vorgelegt. Also wie, das haben Sie gerade gehört, sieht es denn aus mit den Digitalempfängern in den Haushalten? Näheres dazu können Sie nachlesen, wenn Sie dem Link folgen, Medienmagazin bei twitter.com. Und da finden Sie auch alles Wissenswerte zur heutigen Sendung. Und da wissen Sie dann auch schon, wenn Sie den angeklickt haben, dass ich mir die ganze Medienwochenberichterstattung teile mit Eleni Klotzikas, weil das so dicht war und räumlich teilweise sehr schwierig war, die Ereignisse wahrzunehmen. Eleni, was war für dich der Höhepunkt?
Also nicht der Digitalisierungsbericht, sondern ganz klar das Auftreten von Eric Schmidt, CEO von Google, auf der IFA.
Ja, den werden wir gleich nochmal im Originalton hören. Dann werden wir noch so einiges hören, zum Beispiel zum M100 Sanssouci-Kolloquium. Da gab es ja eine Preisverleihung. Und dann werden wir auch hören, was zum Beispiel die BBC uns voraus hat, beziehungsweise was sich da beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in unserem Lande anbahnt. Und das natürlich wie immer.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Die internationale Funkausstellung selbst war ein voller Erfolg. So viel wie nie wurde wieder an Optimismus versprüht. Und wenn es nach den Buchungen geht fürs Weihnachtsgeschäft, dann steht die Messe ebenfalls sehr erfolgreich da. Hier gilt das Motto nicht, less is more, weniger ist mehr, sondern das war das Auftaktpanel beim Medienkongress, less is more, die zukünftige Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und da hat man gleich praktiziert, was man jetzt hier so angefeatured hat, indem man gesagt hat, wir schalten jetzt die BBC-Managerin Caroline Thompson einfach zu und sie kommt nicht nach Berlin geflogen und stellt sich dort den Fragen, sondern hier die Sparsamkeit mal ästhetisiert. Ich nehme mal an, das hatte teilweise Geldgründe, teilweise sicherlich Termingründe, Eleni, aber es brach dann auch gleich noch die Leitung nach 3 Minuten zusammen. Also hier hätte man dann möglicherweise ein Beispiel dafür, dass nicht immer weniger gleich mehr ist.
Ja, letztlich hat man es dann aber dann doch noch hinbekommen, sodass Caroline Thompson dann wenigstens ihre Rede vorlesen konnte, ja, über Skype.
Ja, über Skype, ja. Also da hat man jetzt auch noch einen kostenlosen Dienst immerhin eingesetzt. Aber die Botschaft, weniger ist mehr, bei gleichzeitiger Konzentration auf die Kerngeschäfte der BBC, wie hat das auf dich gewirkt?
Ja, eine Selbstbeschränkung, ganz klar. Also die Message war weniger Programme, dafür mehr Qualitätsprogramme. Nicht jede Castingshow muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk da mitmachen in Zukunft. Und Selbstbeschränkung hieß dann auch in dem Fall, dass sich auch die Manager sehr viel selbst beschränken, nämlich ihre eigenen Gehälter einfrieren. Das war auch die Message von Caroline Thompson. Und außerdem wurden auch viele Manager entlassen.
Ja, das vielleicht, ich weiß nicht, ob das ein Beispiel sein kann, sonst guckt man ja immer zur BBC und sagt, was die dort machen, das kommt dann auch irgendwann mal in Deutschland. Warten wir es ab. Auf alle Fälle war auch Dagmar Reim, die RBB-Intendantin, geladen. Sie hat eine Keynote gehalten, da hat sie nochmal Revue passieren lassen, diesen sogenannten 3-Stufen-Test. Und sie ist mit den privaten Anbietern zu der Aussage gekommen, dass das letzten Endes mehr Verwaltungsaufwand gebracht hat und wenig Nutzen. Die Privaten stimmten ein und sagten dann, in Form von VPRT-Mitglied Schmidt, der bei RTL arbeitet. Ja, es war sogar sinnlos, dieser Test, weil er letzten Endes nicht wirklich das gebracht hat, was man sich erhofft hatte. Aber Dagmar Reim nutzte die Gelegenheit auch anzukündigen unter dem Motto, weniger ist mehr, was das für die ARD bedeutet, denn sie sagte, es wird Programmkürzungen geben.
Was immer wir streichen werden, die Proteste wird es geben. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Ich kann Ihnen noch keine Einzelheiten sagen. Wir sprechen darüber gerade im Kreise der Kollegen. Aber glauben Sie mir, es wird weniger werden. Das ist übrigens keine Botschaft, die mich per se begeisterte. Aber es wird so sein. Sie werden es sehen, Sie werden es hören und wenn es gut geht, werden Sie es auch lesen. Vielen Dank.
Dabei müssen wir es bewenden lassen mit dieser Ankündigung. Sie hat sich dann auch auf Nachfrage nicht weiter zu geäußert. Das muss man verstehen, weil offenbar der Abstimmungsprozess in der ARD noch nicht fortgeschritten genug ist, um so etwas an dieser Stelle zu sagen. Wir werden aber im Medienmagazin gern darüber berichten, wenn es denn soweit ist. Schwerpunkt bei vielen Themen, die angeschnitten wurden, war natürlich auch die Tatsache, dass man sich in der letzten Zeit einen sehr starken Kampf gegeben hat zwischen privat und öffentlich-rechtlich, viel Ressourcen verschwendet hat und es war Dagmar Reim doch dann sehr wichtig, auf dem Podium die Hand mit auszustrecken in Richtung Axel Springer Verlag, Christoph Käse zum Beispiel, aber auch VPRT und zu sagen, wir müssen mehr ins Gespräch kommen.
Also ich finde, dass angesichts der medienpolitischen Herausforderungen der nächsten Jahre, der digitalen Medienentwicklung, Qualitätsanbieter, Sender, Verleger, Zeitungen etc. jeden Grund haben, gemeinsam über Standards zu definieren, die man miteinander betreiben will. Es wird völlig andere Herausforderungen für uns geben. Wir werden uns nicht im Klein-Klein von 3-Stufen-Tests verlieren dürfen. Wir müssen sehen, wie wir gemeinsam als Qualitätsanbieter in die digitale Welt kommen.
Das wurde natürlich dankenswerterweise auch von anderen, ich hatte es erwähnt, Christoph Käse, gewertschätzt. Und bevor er gleich dazu sagt, wie er darüber denkt, fiel uns, Lenny, ein interessanter Widerspruch auf in der Keynote von Christoph Käse vom Axel Springer Verlag. Er ist da sowas wie der Außenminister, wie er es immer selber gerne sagt, wo er sagte, einerseits verdient man mit Journalismus immer weniger im Netz, aber andererseits, ein paar Stellen weiter, ist der Springer-Konzern jetzt im MDAX notiert.
Ja, noch verdient der Springer-Konzern offenbar sein Geld mit Printprodukten. Also die Ansage war ja, 90% der Einnahmen im Netz verdient der Springer-Verlag mit nicht-journalistischen Produkten. Das heißt so mit Websites wie StepStone oder anderen so Partnersuche-Seiten oder solche nicht-journalistischen Angebote. Aber das ist auch wirklich sehr wenig und aber andererseits, finanziell geht es ihm gar nicht schlecht und jedes Mal, wenn die Quartalszahlen veröffentlicht werden, dann staune man. Also während alle von Krise reden, geht es dem Springer-Konzern anscheinend ganz gut. Also noch wird man da mit Printprodukten schon sein Geld verdienen.
Wir hören mal zu, was Christoph Käse zu diesem Widerspruch sagt.
Das ist kein Widerspruch, sondern wir weisen einer in unseren Berichten, Quartalsberichten und Jahresberichten, die Digitalsparte aus. Und die Digitalsparte wächst bei uns dynamisch mit erfreulichen Umsatzprofitabilitäten. Diese Digitalsparte setzt sich aber vom Umsatz her zu allergrößten Teilen aus nicht-journalistischen Geschäften zusammen. Das sind Rubrikenmärkte wie StepStone beispielsweise, einem großen Stellenportal. Das sind Vermarkter wie Zanox, das ist eine Preisvergleichsmaschine wie Idealo, an der wir maßgeblich beteiligt sind. Diese Umsätze sind im Augenblick der Löwenanteil unseres Digitalgeschäftes. Die sind erfolgreich, die sind auch gut, aber sie handeln nicht mit Journalismus. Es sind keine verlegerischen Portale. Die verlegerischen Portale, die journalistischen Portale, die wir betreiben, Bild, Welt etc., die steuern nur einen sehr kleinen Umsatzanteil zu diesem Ergebnis bei. Warum ist das so? Nicht, weil wir nicht erfolgreich dabei wären, Leser zu finden und Leserinnen. Ganz im Gegenteil, wir sind dabei sehr erfolgreich. Welt und Bild, ganz besonders Bild, haben ausgezeichnete Reichweiten, gehören mit zu dem Stärksten, was es auf dem deutschen Medienmarkt gibt. Die Reichweiten haben erhebliche Größenordnungen erreicht. Wir kennen das alle als Internetnutzer, wie stark das mittlerweile ist. Aber damit wird wenig Geld verdient. Es gibt dort wenig Werbeumsätze. Und das ist das, was uns unternehmerisch herausfordert, was aber auch der Politik ein Thema nahelegt, dass man sich mit der Frage beschäftigt, wie kann Online-Journalismus finanziert werden. Die heutige Art der Finanzierung ist die Querfinanzierung. Wer eine Zeitung hat, Print, finanziert damit quer sein Online-Angebot. Aber das kann nicht auf Dauer die Lösung sein. Weil wo steht geschrieben, dass der Verleger quer subventionieren muss? Und vor allen Dingen, was ist mit all denjenigen, die nicht in der glücklichen Lage sind, dass sie im Besitz einer Zeitung oder profitablen Zeitschrift sind? Was ist mit all denjenigen, die im Internet publizieren möchten und sich eine Refinanzierung wünschen, die davon leben können möchten, aber nicht im Besitz eines gedruckten Mediums sind, das all das bezahlt?
Sie haben die Diskussion sicherlich genauso verfolgt wie ich mit einem sehr großen Themenspektrum. Aber welches Thema oder welche Grundaussage dieser Diskussion eben ist Ihnen die liebste, die sozusagen in die Öffentlichkeit gelangen sollte? Ist das mehr das Gemeinsame,
die friedliche Koexistenz oder eher dann doch, dass man ARD und ZDF beim Auftrag begrenzen sollte?
Ich wünsche mir als Ergebnis dieser Diskussion, dass wir gemeinsam ein Interesse daran haben, dass es Qualitätsjournalismus in Deutschland gibt, dass es ihn auf doppelte Weise gibt, gebührenfinanziert und privatfinanziert. Beides kann und muss nebeneinander bestehen und dass wir Wege finden müssen im Dialog miteinander und dieser Dialog läuft, wie wir gewährleisten können, dass das eine möglich wird, ohne das andere in seiner Existenz zu beschädigen oder zu bedrohen.
Von der Medienwoche war das einerseits Dagmar Reim, die RBB-Intendantin, und Christoph Käse vom Axel Springer Verlag. Die Meinung von Sascha Lobu können Sie dann im Podcast hören, der morgen erscheint. Und damit kommen wir in der Tat zum wohl wichtigsten Höhepunkt der internationalen Funkausstellung, der Auftritt von Erik Schmidt. Er ist der Chef von Google, der dort eine Keynote gehalten hat. Und Eleni, ich hatte das Gefühl, ein Popstar tritt auf. Also zum Beispiel die Fotografen, ich habe mich so ein bisschen eingereiht bei den Fotografen. Wir mussten 2 Stunden vorher an einem Treffpunkt sein. Wir wurden hin und her geführt und haben dann auf einem circa 4x3 Meter großen Podest ausharren müssen. Und dann durften wir nur 2-3 Minuten fotografieren. Also unglaublich, wie bei den Stones.
Ja, also ich meine, hallo. Ja, Erik Schmidt, ja, der CEO von Google, der wollte ja sogar Sarkozy treffen, ne, wie wir erfahren haben.
Aber er ist nicht vorgelassen worden.
Naja.
Aber zur IFA ist er gekommen.
Immerhin.
Und was hast du dir davon versprochen, dass er kommt?
Also ich fand es aus dem Grunde ein Highlight und das hat sich dann auch wirklich bestätigt, dass man erfahren wollte, wohin geht die Reise eigentlich? Ja, was wird die Menschheit praktisch bewegen? Wie werden wir uns verändern? Ja, und dazu waren die Visionen von Erik Schmidt natürlich ganz spannend. Vieles hörte sich an wie Science Fiction, ist aber letztlich nahe Zukunft. Ja, natürlich waren viele Aussagen auch mit amerikanischem Pathos versehen, wie zum Beispiel, er redete immer von goldenen Zeitalter der erweiterten Menschheit, ja, um Augmented Humanity, fiel, glaube ich, 3-mal dieser Ausdruck.
Das finde ich ein bisschen sehr pathetisch. Vielleicht ist das typisch amerikanisch, aber
erweiterte Menschheit.
Was soll das sein?
Das ist das erweiterte Ich, wenn ich ihn richtig verstanden habe, ja. Und zwar das erweiterte Ich durch mein Smartphone. Das Smartphone, das Handy wird sozusagen das erweiterte Ich. Und ja, es ist sozusagen, auch bei Google hat man erkannt, dass die Zukunft im Mobile-Internet liegt. Ja, und zwar, dass jedes Gerät, was wir nutzen, wird irgendwann in Zukunft mit dem Internet verbunden sein. Das sind die Visionen von Erik Schmidt.
Jetzt müssen wir das ein bisschen auseinanderdröseln. Die Erweiterung des Ichs, wie wird die technisch passieren? Also es gibt ja schon iPhones und andere Smartphones, die zu mobilen Alleskönnern geworden sind. Was lässt sich denn da noch steigern?
Ja, also diese Entwicklung ist ja erstmal von Apple sozusagen, iPhone-driven, ja, vorangetrieben. Also mehr von Apple durch diese superdesignten Geräte. Und nun versucht Google das natürlich für sich umzumünzen, das in die Hand zu nehmen, zu lenken und weiterzuentwickeln. Und deswegen hat ja auch Google das Betriebssystem Android für Smartphones entwickelt. Laut Prognosen soll Google mit Android-Handys in 2 Jahren schon Apple mit seinen iPhones überholt haben. Und die Geschwindigkeit ist dabei alles, sagt Erik Schmidt.
It's interesting that the next generation of mobile.
Ich gebe mal jetzt an Erik Schmidt. Die nächste Generation der Mobiltechnologie, die LTE heißt, wird 50 Megabit pro Sekunde generieren. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich gedacht habe, oh, wenn ich nur 1 Megabit schaffen könnte pro Sekunde, wäre ich glücklich. Aber natürlich bin ich nie glücklich. Und jetzt will ich 50, irgendwann noch mehr. Überlegen Sie, was man mit 50 Megabit pro Sekunde mit einem Mobilfunktelefon machen kann. Dinge, von denen Sie nie gedacht hätten, dass sie möglich wären.
With a handheld device. Ja, 50 Megabit, ist es jetzt so viel?
Na, das ist das, was man mit VDSL maximal zu Hause rausholen kann, wenn man sich sozusagen mit DSL verkabelt. Mein UMTS-Stick hier, das ist ein Standard-UMTS-Stick, hat 7,2 Mbit pro Sekunde. Also er will noch knapp 7-mal mehr die Geschwindigkeit hochziegeln.
Also das erweiterte Ich aufgrund der Technik. Natürlich geht es bei diesem erweiterten Ich um die permanente Suche von Informationen, sozusagen sowas wie ein Navigationssystem durch die verschiedensten Alltagssituationen, sagt sagt Eric Schmidt.
Wohin geht die Suche mit Google Search? Letztlich ist die Suche ja ein sehr persönlicher Akt, aber die Suche wird irgendwann dahin gehen, dass sie nicht nur das Web durchsuchen, sondern alle ihre Informationen durchsucht werden. Ihre E-Mails, andere Dinge, die ihnen wichtig sind, das passiert natürlich nur mit ihrer Genehmigung, denn suchen heißt das Finden, was sie gerade in diesem Moment brauchen. Und die nächste Stufe der Suchfunktion ist, dass diese automatisch stattfindet. Wenn ich zum Beispiel durch die Straßen von Berlin laufe und ich liebe Historisches, dann erwarte ich von meinem Smartphone, dass es ständig auf der Suche für mich ist und mich fragt, wusstest du dies, wusstest du schon jenes und mich damit konfrontiert, dass da und dort jenes passiert. Denn mein Smartphone weiß, wo ich bin und vor allem, wer ich bin, was zu mir passt, was mir gefällt.
Eine von drei Suchanfragen auf Smartphones handeln ja davon, wo sich die Person gerade befindet und was es dort alles gibt. Also lokale Informationen werden am meisten abgefragt. Deswegen kauft Google gerade Reiseunternehmen auf. Also will halt wirklich im lokalen Markt kompetent sein. Und wenn man dann also mit jemandem gemeinsam eine Stadt erkunden will, der sich dann lieber mit seinem Handy unterhält als mit einem selbst, dann sollte man nicht stutzig werden, ja, weil das ist dann nämlich das erweiterte Ich.
Das habe ich jetzt immer noch nicht verstanden. Also das ist so eine Art schizophrener Gehilfe, der einen
genau, Selbstgespräche mit dem Handy nennt man das dann vielleicht.
Bewusstseinserweiternd wirkt? Oder?
Ja, es geht letztlich dann aber auch darum, dass das Handy irgendwann besser über einen Bescheid weiß, wohl als man selbst, sagt Eric Schmidt.
Das hören wir uns nach dem Service an. Hier erstmal eine kleine Verschnaufspause. So viel erweitertes Ich, das muss man erstmal verkraften.
Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und Lenny Klotzikas, in dem Fall mein erweitertes Ich, weil wir uns den Rundgang bei der Medienwoche und der IFA aufteilen mussten. Wir waren getrennt bei Google, bei Eric Schmidt, dem CEO. Das heißt, ich war auf der Fototribüne und habe teilweise auch gar nicht so richtig mitbekommen, worum es da ging, weil wir so ein bisschen dann auch weggejagt wurden. Lenny, was ich noch mitbekommen habe jetzt, die Erweiterung des Ich. Irgendwann, die Maschine ist ja mitunter nicht so vergesslich wie wir selber. Weiß dann mein Handy mehr als ich, dass ich jetzt dahin will und ich werde zur Maschine gesteuert oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, dein Handy kennt dich einfach nur besser als du dich selbst.
Glaube ich nicht.
Sagt Eric Schmidt.
Gut, hören wir mal rein, was er dazu sagen hat.
And ultimately we think we can understand things like what you really meant.
Und zu guter Letzt glauben wir, dass wir verstehen können, was Sie meinen. Zum Beispiel, wenn Sie die Frage stellen, wie wird das Wetter? Doch was Sie eigentlich wissen wollen, ist, muss ich einen Regenmantel tragen oder muss ich meine Blumen gießen? Wir glauben, wir können dahin eine Brücke bauen. Das Handy lernt mich verstehen.
Ja. Das, siehst du, besser als du dich verstehen kannst. Das ist doch, sowas wünscht man sich doch eigentlich, ja, von seinem Partner. Nein, das Handy wird es. Ja. In Zukunft leisten.
Was ich so mitbekommen habe, das war alles sehr theatralisch aufgebaut, in einer riesen breite Bühne mit Videowand dahinter und die ganze Anmutung war so ein bisschen wie Einkaufsfernsehen.
Genau, QVC à la Google, also eine wahnsinnige Google-Produktshow. Ja, Google arbeitet also jetzt auch nicht nur an dem Handy, was dich besser verstehen wird, sondern was auch sehen wird, also ein sehendes Handy. Google Goggles heißt die Technologie, mit der das funktionieren soll.
Naja, eigentlich kennt man das ja schon vom iPhone, oder? Von Apple, dass akustische Erkennungsmaschinen integriert sind. Da stellt man also irgendeinen Radiosender an, hält sein Handy ran und dann weiß man sofort, was das für eine Musik ist. Und das geht jetzt eben, sage ich mal, auch mit.
Oder? Nein, das ist jetzt was Visuelles. Ja, akustisch, das ist ja jetzt schon die Technologie von gestern. Aber es geht darum, dass das Handy deine Welt sehen lernt, ja? Also jedes Handy hat ja eine Fotokamera eingebaut und wenn ich dann mein Handy irgendwo raufhalte, macht die Kamera ein Foto davon und vergleicht dieses Objekt dann mit Informationen aus dem Netz und liefert mir dazu in Echtzeit, ja, und auch in anderen Sprachen die Informationen dazu. Was ist das? Auch übrigens als in anderen Sprachen als Übersetzungsmaschine. Hugo Barra, der Produktmanager von Google, hat mir das mal im Interview erzählt, was da heute schon möglich ist.
Google Goggles today works on landmarks, as you saw, but it also works on a bunch of other different things. It works.
Also Google Goggles funktioniert heute schon bei den Sehenswürdigkeiten und schon bei ganz vielen anderen Dingen, zum Beispiel Kunst. Man kann ein Foto von einem Gemälde in einem Museum machen und was drüber lernen. Es funktioniert bei Büchern, DVDs, Barcodes, aller möglicher Produkte.
It works with
Eine Funktion, die wir erst vor kurzem ins Leben gerufen haben, die sehr cool ist, heißt optische Buchstabenerkennung und Übersetzung. Zum Beispiel, Sie befinden sich in Brasilien in einem Restaurant und Sie schlagen die Speisekarte auf. Und da steht alles auf Portugiesisch drauf, Sie sprechen aber kein Portugiesisch, dann machen Sie ein Foto davon und Ihr Handy übersetzt die Speisekarte auf Deutsch.
Convert the image into text and then we'll feed the text into the translation engine and we'll give you back the menu in German, for example.
Aber Eleni,
so praktisch,
today.
Ne?
Du sprichst aber Portugiesisch. Also
ich spreche Portugiesisch,
kein,
ja.
Kein Mehrwert.
Ja, aber wenn ich dann in China bin, dann sieht das schon ganz anders aus. Dann wäre ich dafür doch irgendwie ganz dankbar. Ich habe allerdings noch kein Android-Handy. Aber das Gleiche funktioniert übrigens auch als Realtime-Sprachübersetzer. Ja, das heißt, das Handy erkennt auch an dem Klang der Worte und kann dann auch in Realtime übersetzen.
Also sehende und hörende Handys, was erkennen die noch? Wie sieht's aus mit Menschen?
Ja, das ist die alles entscheidende Frage. Die habe ich dann auch glatt mal Eric Schmidt während der Keynote gefragt.
Und das habe ich auch in der Presse sehr oft gelesen. Eine junge Dame stellte Eric Schmidt die Frage und das wurde so als absolute verrückte Frage auch teilweise zitiert.
Ja.
Das ist aber eigentlich normal, dass man nicht, wie sagt man, gegoogelt wird per Handy und dann weiß jeder sofort, wie man heißt. Das ist so eine für mich angsterfüllende Geschichte. Aber hören wir mal, was Eric Schmidt dazu sagt.
Eleni Klotzikas, working for a German radio station.
Also meine Frage lautete, wenn ich mein Handy auf eine Person halte und seine E-Mail oder ihre E-Mail-Adresse und Hobbys erfahren möchte.
I point my handy, my Google phone, on that just say a person and I want his email address or like his hobbies or can Google help?
Kann Google mir da helfen?
The answer is no.
Die Antwort ist nein. Es tut mir sehr leid, wenn Sie dieses Feature gern hätten, aus einer Reihe von Gründen. Nein, es ist illegal, weil man im europäischen Gesetz diese Informationen nicht nutzen kann und außerdem wäre das eine zu große Invasion in die Privatsphäre von Menschen.
You can't use that kind of information, which I think is a good law.
Man wird nicht wahllos Informationen über Menschen herausfinden können, ohne deren Erlaubnis. Auch nicht in den USA. Das ist zu gruselig.
It's easy for them to transmit it, but you won't be able to randomly find things out about people without their permission.
And in the US?
Same answer. We're not going to do it in the US. It's too creepy.
Too creepy.
Also Eric Schmidt findet das gruselig. Also gerade Eric Schmidt findet das gruselig. Das finde ich irgendwie witzig, weil so weit ist es ja nicht davon entfernt. Also ich meine, also ich glaube das übrigens auch nicht, dass das nicht gehen soll.
Also wenn es er nicht macht, dann machen es vielleicht andere, oder?
Sicher. Letztlich ist es ja auch so, dass Google erstellt ja noch nicht mal eine extra Datenbank dafür, sondern vergleicht ja die Informationen, das Bild mit Informationen aus dem Netz, ja.
Also ist man selber dran schuld, wenn man alles über sich hineinschreibt, dass dann möglicherweise eine Technologie gibt, die das alles abgreift und dich updatet sozusagen mit deinem Gesicht?
Was heißt selber dran schuld? Heutzutage hat ja jedes Unternehmensprofil die Namen der Mitarbeiter plus Fotos da und also von daher muss man ja noch nicht mal auf Facebook sein mit seinem Foto, damit diese Information schon im Netz vorhanden ist. Ja, das allerdings gibt's da keine akkurate Wiedererkennung. Also mir wurde gesagt, ich habe nämlich diese Frage dann extra nochmal Hugo Baha gemailt, der mir dann versichert hat, dass es halt für diese akkurate Wiedererkennung halt spezielle Software entwickelt werden muss und sie entwickeln halt nicht Menschenerkennungssoftware. Allerdings heißt es ja dann auch mit anderen Worten, dass eine Wiedererkennung auf nicht akkurate Weise dann möglich sein wird.
Ich sage jetzt nicht den Markennamen. Also mein Laptop kann jetzt schon Gesichtserkennung bei allen Fotos machen, die ich reinstelle und dann automatisch in verschiedene Ordner reindingsen. Aber warum soll das mit dem Handy nicht möglich sein? Das ist doch einfach nur eine Software austauschen und kombinieren.
Ja, ich glaube, dass es auch möglich sein wird, aber weil ja Eric Schmidt auch nicht doof ist und auch so ein bisschen meine Fangfrage auch erkannt hat, weiß er natürlich auch, dass es hier einen großen Aufschrei in Sachen Datenschutz und so weiter hervorrufen würde. Und da wäre er ja schon blöd, wenn er sagt, ja, das ist alles kein Problem, natürlich. Also man wird gespannt sein. Also ich glaube, dass es kommen wird, ob er will oder nicht. Also auch wenn sie nicht an diesen speziellen Menschenerkennungsmaschinen arbeiten, arbeiten.
Aber man wird sich darauf einstellen
das
müssen.
Das Web wird ja eh intelligenter, natürlich.
Wir sagten, Einkaufsshow war das so ein bisschen, das ist bei den Amerikanern immer so, dass sie das sehr entertainmentmäßig aufziehen. Zweiter Teil war Google TV, die wollen damit in den USA starten, haben es aber hier schon mal vorgestellt.
Ganz großer Hype, ja, die Verschmelzung von Fernsehen und Internet. Man kann also nebenbei im Fernsehen, während man einen Film guckt, im Internet surfen.
Ah, super, das mache ich jetzt schon.
Ja, allerdings brauchst du dann dazu nicht mehr deinen Laptop oder ein anderes Gerät, sondern man kann es dann bequem mit der Fernbedienung machen. Muss noch nicht mal eine Fernbedienung. Man kann übrigens auch sein Google Phone oder auch sogar sein iPhone dafür benutzen, um praktisch und damit die Fernbedienung spielen. Sony und Logitech sind die Partner von Google. Die stellen dann diese Fernseh-Internetgeräte her. Und man kann dann auch auf diesen Geräten ganz normal YouTube gucken. Dort ist ja eh schon vieles auf HD-Material verfügbar. Und ja, ob das sich in Deutschland durchsetzt, weiß man nicht, weil hier in Deutschland arbeitet man ja auch an einer anderen Technik. Ich glaube, Hybrid-TV heißt das.
Das hatten wir letzte Woche vorgestellt. Da kann man also gern nochmal in die Mediathek, ardmediathek.de rein. HBBTV, das Hybrid-TV, was also Fernsehen und Internet verschmelzen soll. Also die Zukunft ist sehr nah, dass das auch wirklich marktreif ist.
Ja, genau. Also das war jetzt eins der vielen Produkte. Aber was ich wirklich irgendwie interessant fand, ist die Erkenntnis daraus, dass ich glaube, dass der Machtkampf zwischen den beiden Giganten Apple und Google auf jeden Fall zunehmen wird. Ja, Apple trumpft ja mit Design auf und Google mit seiner Macht und dem Wissen über Personen und Dinge und halt auch mit seinen Zukunftsvisionen, die sich manchmal wirklich wie aus einer anderen Welt, wie aus Science Fiction anhören. Und da sind wir wieder bei dem erweiterten Ich durch das Smartphone und durch den Computer. Das nämlich, was Eric Schmidt als erweiterte Menschheit bezeichnet. Augmented Humanity. Hier noch seine Abschlussvision.
So imagine a future, and this is a very near future, that goes something like this.
Stellen Sie sich eine Zukunft vor, und das ist eine sehr nahe Zukunft, in der Sie nie wieder etwas vergessen. Ihr Computer, Ihr Smartphone wird sich alles merken können. Er wird sich daran erinnern, an das Sie sich eigentlich erinnern sollten, es aber nicht können, weil Menschen zu vergesslich sind und zu viele Dinge in ihrem Leben passieren.
Making lists, remembering things, keeping memories and track of all the things going on in our lives. Humans are just not very good at that. Computers are excel.
Das Erinnern werden Computer übernehmen. Sie werden sich nie wieder irgendwo verlaufen. Früher haben sie immer Stadtpläne und Landkarten gekauft. Das brauchen sie nicht mehr. Ihr Smartphone weiß, wo sie sind, und auch ihre Freunde wissen durch ihr Smartphone, wo sie sich befinden. Und das kann noch so in vielen anderen Dingen Anwendung finden, zum Beispiel beim Autofahren. Ihr Auto sollte in der Lage sein, selbst zu fahren. Es weiß, wo sie sind, wo sie hinwollen. Warum müssen sie dann eigentlich noch selber fahren? Ihr Auto sollte sie dorthin bringen, wo sie gerne hinwollen.
Has a bug in it, right? But aside from that, the car should take you where you want to go.
Also Google Car demnächst. Wir werden es sehen. Vielleicht demnächst. Bei der nächsten IFA? Demnächst. Keine Ahnung.
Mehr in diesem Medienmagazin. Dankeschön, Eleni Klotzikas. Bis hierhin erstmal. Radio 1 mit dem Medienmagazin, mit einem Special von der Medienwoche, der Internationalen Funkausstellung und M100, das Sanssouci-Kolloquium der einflussreichsten europäischen Medienmänner, 100 Stück an der Zahl, also das ist eine runde Ziffer. Gleichzeitig mit der Internationalen Funkausstellung in Potsdam gewesen, im Schloss Sanssouci, Eleni, und wir mussten uns das auch wieder ein bisschen reinteilen, weil da war erhöhte Sicherheit. Ich glaube, ein US-Außenminister wird nicht so scharf bewacht wie wir, als wir dort 6-mal hin und her liefen von einem Raum zum anderen und Flughafen Detektoren passieren mussten, weil das hatte noch einen Grund, dazu kommen wir gleich, der Medienpreis verliehen wurde und die Kanzlerin kam. Aber vielleicht zuerst zu den Panels, es ist ja auch immer ein Kolloquium. Du hast zwei gehört, die handelten, oder das war das ganze Thema dieses M100, The Freedom of the Press in Europe. Also es ging diesmal nicht um Nahost oder Unterdrückung der Pressefreiheit in Asien, sondern man konzentrierte sich zum ersten Mal auf Europa.
Ja. Allerdings erfährt man da bei jeder Veranstaltung von Reporter ohne Grenzen, wo dann wirklich verfolgte Journalisten eingeladen werden, mehr über die Unterdrückung der Presse in gerade Osteuropa. Ja, also interessant fand ich eigentlich mehr, das ging ja dann auch wirklich um die Frage eigentlich, wie wird sich Qualitätsjournalismus in Zukunft finanzieren im digitalen Zeitalter? Das hat man ja auch schon 1000-mal gehört. Interessant war eigentlich das Auftreten von Paul Steiger, der ja gerade in den USA einer der führenden Figuren ist. Er ist nämlich der CEO einer Stiftung, die halt Qualitätsjournalismus rein aus Spendengeldern finanziert.
Ja. Aber ihn werden wir später mal gesondert vorstellen in einem extra Blog. Jetzt erstmal die Frage an Christoph Lanz, der ein Panel moderiert hat. Er ist der DWTV-Direktor. Ob denn wirklich die Pressefreiheit durch die Digitalisierung des Netzes bedroht sei?
Im Moment sicherlich nicht. Aber die Perspektive ist so, dass man aufpassen muss, dass die Vielfalt der Medien weiterhin gewährleistet bleibt.
Ist nicht die eigentliche Bedrohung die PR-Branche, die den Journalismus im Gewand des Journalismus sozusagen aufsaugt?
Das ist nochmal ein zusätzliches Thema und die Frage, inwieweit es den Journalismus so, wie wir ihn kannten, auch weiterhin noch geben wird oder ob die Redefinition des Journalismus, wie Daniel Schmidt von WikiLeaks das gefordert hat, am Ende dazu führt, dass es ein PR-driven Journalism ist.
Aber, und das ist zweifelsohne der Höhepunkt gewesen, war die Medienpreisverleihung an den dänischen Karikaturisten, der 2005 die mittlerweile ja nun berühmt gewordenen Mohammed-Karikaturen mitgezeichnet hat. Kurt Westergaard, der also wirklich von Bodyguards umstellt war. Wie hast du diesen Auftritt wahrgenommen? Ein sehr schüchterner Mensch?
Schüchtern eigentlich nicht. Also eigentlich trotz dieser schwierigen Lebensumstände, denn er wird ja von Polizei bewacht, also doch ein lebenslustiger Mensch, ja, der mit rote Hosen anhatte, ein bisschen Farbe in diese Gräue hineinbrachte. Also eigentlich positiven Eindruck.
Dazu muss man sagen, er hatte eine improvisierte Pressekonferenz geben können, wo wir auch nicht wussten, wo ist das wirklich genau. Man sagte uns zwar in der Orangerie an der und der Stelle, aber dann wurden wir nicht reingelassen. Glücklicherweise blieb es nicht bei Fragen aus der Entfernung, sondern du hattest dann tatsächlich die Gelegenheit, ihm Fragen zu stellen. Was hattest du für einen Eindruck? Kam er mit diesem ganzen Medienrummel eigentlich so klar?
Ich glaube, ihm hat das sogar auch ein bisschen gefallen, weil er sich ja auch bewusst entschieden hat, jetzt nicht einen Rückzieher zu machen, sondern auch dazu zu stehen zu sein, Mohammed-Karikaturen. Und er hat ja auch irgendwie die intellektuelle Klasse kritisiert dafür, als er auch für diese Karikaturen kritisiert wurde, dass sie Kaffee trinken gehen würden und ihm nicht zur Seite stehen würden. Also von daher glaube ich, war das irgendwie für ihn eine tolle Erfahrung, dass nun gerade jetzt, 5 Jahre später, er diesen Medienpreis bekommt.
Allerdings, wie gesagt, mit Bodyguards umstellt und auch es kreisten während dieses Interviews, man hört es an einer Stelle, glaube ich, ganz gut, auch Hubschrauber. Hören wir mal, was er zu seiner aktuellen Bedrohungslage gesagt hat.
Also einer meiner Grundfühlungen ist Wut gewesen. Ich wurde wütend, als ich gedroht wurde. Ich habe ja nur meine Arbeit gemacht. Und ich habe nur eine unserer demokratischen, sehr wichtigen Prinzipien, also die Äußerungsfreiheit, verteidigt. So. Ich habe ein gutes Gewissen. Und so wir leben ein ganz gutes Leben. Und wir haben mit diesen Jungen Agenten zu tun und meine Frau, sie sagt, sie sind ja den Traum einer Mutter, was einen Schwiegersohn betrifft. Wir sind sehr gut bewacht. Eine der PET-Leute hat gesagt, nächstes Mal Präsident Obama nach Dänemark auf Staatsbesuch kommt, dann kann er hier wohnen. Und dann können wir auf einem kleinen Schloss in nahe Kopenhagen, Marienburg, leben. Vielleicht erinnern Sie sich, dass es in Chicago, in den Vereinigten Staaten, wurde einige Leute arrestiert. Die hat geplant einen Angriff auf Jyllandsposten.
Würden Sie wieder Mohammed-Karikaturen zeichnen?
Ja, ich glaube, wenn es aktuell ist. Aber es ist nicht aktuell jetzt. Also ich arbeite mit meinen Zeichnungen. Man kann sie fabulierende Zeichnungen machen und Aquarellen. Das geht sehr gut.
Also die Religion ist jetzt für Sie kein Tabu als Thema der Karikatur?
Also ich bin ein Atheist und aber natürlich will ich meine Erbe nicht versagen. Ich bin ein protestantischer Atheist.
Wie sahen denn diese Morddrohungen aus? Können Sie das ein bisschen beschreiben? Wie haben die Sie erreicht?
Die Zeitung und ich, wir haben immer Morddrohungen bekommen. Aber alles wird von der PET, also den Geheimdienst, hantiert. Ich fühle mich ganz, ganz sicher.
Immer noch? Bekommen Sie immer noch Morddrohungen oder hat das jetzt aufgehört?
Zurzeit hat es auch gehört. Aber jetzt publiziere ich mit einem Journalist ein Buch über mein Leben. Vielleicht kennen Sie auch Fleming Rose, der Kulturredakteur Jyllandsposten. Er publiziert auch ein Buch. So, wir denken, will es noch einmal starten. Also beginnt das ganze Situation noch.
Also Sie haben auch keine Furcht davor, wieder sich in die Arena zu stellen auch und möglicherweise wieder das neu entflammen zu lassen, diesen Konflikt?
Bevor man Satire macht, dann muss man ja immer meiner Meinung nach eine Provokation erleben. Und ich versuche auf friedliche Weise mit Muslimen zu sprechen, aber es ist sehr schwierig. Also ich bin stigmatisiert. Man will mit mir nicht sprechen. Ich möchte gern mit den Muslimen sprechen, aber es ist nicht möglich zurzeit. Ich wollte erklären, dass ich kein Problem mit anderen Religionen habe. Ich habe keine Religion selbst. Und ich würde immer dafür kämpfen, dass Leute ihre Religion in Frieden haben können. So, ich habe kein Problem. Aber ich habe ja nur Problem mit diesem Variante Islam, also der was wir nennen, der Islamismus. Also die Terroristen als spiritueller Ammunition und Sprengstoff.
Wenn Sie sagen, dass Sie mit den Muslimen nicht sprechen können, dann sind das doch nicht die Muslime. Gibt es da nicht liberale Muslime, mit denen Sie darüber sprechen konnten?
Ja, es gibt doch tolerante Muslime, absolut. Aber was enttäuscht mich am meisten, glaube ich, ist, dass ich von meiner eigenen Klasse, man kann sie vielleicht die intellektuelle, kreative Klasse nennen, das habe ich sehr, sehr kleine Sympathie oder Solidarität bekommen. Das ist ein Problem, glaube ich. Also diese Leute, sie sind ja sehr von der Äußerungsfreiheit sehr auch abhängig. Also sie leben davon. Sie schreiben Bücher, sie publiziert und machen Filme und sowas. Aber keine Unterstützung faktisch. Ja. Vielleicht betrachteten sie die Muslimen als eine gedrohte Minderheit. Aber das ist ja nicht die Wirklichkeit. Also in Dänemark haben wir 200.000 Muslimen und sie haben viele Kräfte und sie können sich auch äußern. Und ich möchte gern mit Ihnen sprechen, aber das ist nicht möglich.
Okay, Herr Westergaard, okay. Wir erwarten jetzt die
Das Interview.
Und dann war das Interview zu Ende. Ich bedanke mich bei Eleni Klotikas, weil nämlich auch die Sendung ist jetzt zu Ende. Alles weiter twitter.com/medienmagazin und vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden. Tschüss. Ach so, ich muss auch sagen, das Berlin-Festival ist gleich bei Ihnen im Radio mit Anja Kaspari und MC Lücke. Aber zuvor noch die Nachrichten. Hier also das Ende des offiziellen Teils. Wir treten rüber in den Podcast-Bonustrack. Zunächst noch erstmal mit einer ganz kurzen Einschätzung der IFA von Jens Heidecker. Er ist der IFA-Direktor.
Sie war auf jeden Fall ein Erfolg, nicht nur vom Ausstellerzuspruch, auch vom Zuspruch der Besucher. Aber was uns besonders stolz macht, ist sicher, dass die Händler sehr zufrieden sind, dass das Business hier gut lief und welche großartigen Persönlichkeiten aus der Industrie wir auf dem Gelände begrüßen konnten.
Welche Persönlichkeit neben Erik Schmidt von Google war noch hier?
Ja, natürlich waren wir besonders stolz, dass der Google-Chef hier war. Aber da war zum Beispiel der Präsident von Sony hier, Sir Howard Stringer, von Panasonic der Präsident, von ESPN, von Bosch Siemens Haushaltsgeräte, um auch mal einen Deutschen zu nennen, sind die obersten Chefs hier und bringen ihre Botschaft an die Presse, an die Fachbesucher und an die Händler. Und das zeigt schon, wie wichtig die IFA auch wirklich genommen wird im weltweiten Konzert der Unternehmen.
Vom IFA-Gelände rüber zum ICC, zur Medienwoche. In der Sendung bereits angekündigt, das Interview mit Sascha Lobo. Ihn fragte ich im Anschluss der Panel-Diskussion Less is More? Fragezeichen, die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, an der er teilnahm, was ihm der wichtigste Gedanke dieser Diskussionsrunde gewesen sei.
Der wichtigste Gedanke war die Erkenntnis, dass offenbar nicht einmal mehr die privaten Rundfunkanbieter, so hart sie da vorgehen möchten mit Herrn Schmidt und Herrn Käse, in Zweifel ziehen, dass die Öffentlich-Rechtlichen auch im Internet sein sollen. Wenn Sie das vielleicht im Privaten denken, dann formulieren Sie das wenigstens nicht mehr so drastisch von einem Fachpublikum öffentlich. Da gab es ja auch schon andere Stimmen. Diese Erkenntnis halte ich für einen Fortschritt. Und deswegen wurde auch so ein bisschen Diskussionszündstoff aus der Diskussion rausgenommen, weil das erbitterte Bekämpfen, das scheint in den letzten Monaten ein bisschen zurückgegangen zu sein. Insofern habe ich auch mit meinem Schlussstatement nochmal gesagt, worum es eigentlich geht, nämlich in erster Linie, das habe ich nicht ganz so deutlich gesagt, aber die öffentlich-rechtlichen Medien ein bisschen geschickter agieren zu lassen, sie aus der Schusslinie zu nehmen. Das hat auch mit PR zu tun, einfach mit dem Ankündigungsmanagement, was man wie wann tut. Das ist nicht besonders geschickt gelaufen. Damit natürlich mit der Effizienz, eine relativ explosive Zahl, die gar nicht mehr besprochen wurde, kam von der BBC in der Keynote, nämlich dass die Overhead-Kosten von 24% auf 12% gesenkt worden sind. Das ist eine Diskussion, die nochmal sehr gefährlich werden kann für ARD und ZDF, weil da, je nachdem, wie man das betrachtet, die Overhead-Kosten jetzt auch nicht besonders effizient eingesetzt zu werden scheinen. Und der dritte Punkt ist die Refinanzierung des privaten Journalismus, der für mich sehr wichtig ist. Ich glaube, es muss privaten professionellen Journalismus geben, den halte ich für absolut notwendig, auch als Korrektiv. Und wie der finanziert wird, wer der refinanziert werden kann, das ist eine Frage, die nicht nur die privaten Verleger angeht, obwohl sie da die Hauptnutznießer sein sollten, sondern die gesamte Öffentlichkeit. Da sehe ich noch keine Antworten. Ich glaube aber nicht, dass die Antworten ein Leistungsschutzrecht oder damit eine verkappte Subvention von privaten Verlegern sein könnten.
Mich wundert ein bisschen, obwohl Sie sehr massiv in der Diskussion vorgetragen haben, dass Sie gar nicht vom digitalen Raub weg wollen. Also ARD und ZDF mussten ja ziemlich viel depublizieren. Haben Sie sich damit abgefunden?
Ich habe mich damit überhaupt nicht abgefunden. Ich habe meine Empörung, dass da Sachen gelöscht werden, habe ich versucht zweimal nach vorne zu bringen.
Aber ich meine jetzt hier in diesem Gespräch, jetzt haben Sie das für nicht so wichtig erachtet, im Gegensatz zu den anderen Themen, die Sie angesprochen haben.
Nein, habe ich das in diesem Gespräch einfach ganz hinten sagen wollen, weil das wichtigste Thema ist. Tatsächlich habe ich stellvertretend, wie für alle Leute, die GEZ-Gebühren zahlen, also praktisch fast alle, habe ich, glaube ich, ein Anrecht darauf, diese Inhalte auch digital zu sehen. Und die werden jetzt depubliziert. Und wir haben auch gesehen, dass es ja so richtig keiner sein wollte, der dafür verantwortlich war, dass es depubliziert wurde. Es scheint irgendwie aus Versehen in den Rundfunkstaatsvertrag hineingeraten zu sein, oder in Änderungsvertrag, um präziser zu sein, dass jetzt Inhalte depubliziert werden. Das halte ich für eine Katastrophe. Und ich glaube, diese Katastrophe ist Teil der hysterischen Berichterstattung der Verleger, also eine Folge davon gewesen. Das habe ich auch versucht, am Anfang zu formulieren, dass ich das insbesondere dem VPRT und Springer sehr übel nehme.
Ansonsten, meinen Sie, dass die beiden Systeme sich vertragen?
Ja, ich war ein bisschen der Auffassung, dass diese Artigkeiten der friedlichen Koexistenz hinter verschlossenen Fachtüren, wo wir gerade sind, stattfinden und dass nach draußen weiter gekreischt wird. Das ist noch abzuwarten, ob das tatsächlich so ist. Aber ich glaube, dass natürlich trotz eines gewissen Reibungspotenzials beides seine Berechtigung hat und auch beides es weitergeben muss. Da bin ich fest von überzeugt. Das eine, nämlich der private verlegerische Raum, hat natürlich im Moment Schwierigkeiten mit diesem Medienumbruch. Diese Schwierigkeiten müssen aber intern gelöst werden und nicht auf Seiten von ARD und ZDF. Die Folge wäre nämlich, dass alles so weit reduziert wird, bis ein absolutes Minimum an Journalismus durch die Privaten abgebildet werden kann und auch das nur halb, weil hängt es davon ab, ob ein Refinanzierungsmodell gefunden werden würde. Und das würde ich für eine Katastrophe halten. Es ist auch ein bisschen eine Bigotterie von den privaten Verlegern zu sagen, der ARD und ZDF müssen jetzt immer kleiner werden und gleichzeitig sagen, wir schaffen es nicht, guten Rundfunk oder angemessenen Journalismus zu refinanzieren. Also diese Bigotterie, die möchte ich so nicht ertragen. Ein fantastischer Schlusspunkt.
Ja, vor allem das Schild Medienpolitik ist runter. Okay, danke.
Sascha Lobo, unter anderem Experte für Social Networks. Damit zu M100 nach Sanssouci. Dort, wie bereits in der Sendung ja angekündigt, wurde diskutiert zur Frage, bedroht die digitale Revolution die Pressefreiheit? Hören wir zwei Panelteilnehmer. Einmal Stefan Aust, der alte Chefredakteur des Spiegel, heute Mitgesellschafter bei N24, und den neuen Spiegel-Chefredakteur Matthias Müller vom Blumkron zu der Frage, ob denn tatsächlich die Pressefreiheit bedroht sei durch die digitale Revolution.
Es gibt viele Bedrohungen. Ich finde, die Bedrohung der Pressefreiheit in unserem Lande ist eher gering. Die hat eher was damit zu tun, dass die Verlage nicht mehr genügend Qualitätsprodukte auf den Markt bringen und dadurch natürlich auch die Entfaltungsmöglichkeiten für Journalisten, die sich der Pressefreiheit verschieben, fühlen, geringer werden. Dass nur ausgerechnet das Internet eine Bedrohung der Pressefreiheit sein soll, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Finde ich auch nicht. Ich finde es eher eine Ausweitung der Pressefreiheit insofern, als ja im Grunde jeder kann ja im Netz selbst kommentieren, bloggen, sonst was. Und wenn er dann gehört wird, hat er Glück. Wenn er nicht gehört wird, hat er Pech. Es gab ja früher mal die berühmte Definition von, ich glaube, Paul Sethe war das, der gesagt hat, Pressefreiheit ist die Freiheit von 100 reichen Männern, Leuten, ihre Meinung zu sagen. Das stimmte schon damals nicht. Und es stimmt heute noch viel weniger, weil es natürlich viel weniger sind. Es sind ja nicht 100, es sind ja viel weniger. Insofern glaube ich, dass die Entwicklung des Internet eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung ist. Wenn die Verlage die Chancen, die sich dadurch bieten, nicht intelligent genug aufgenommen haben, dann ist es eher deren Problem.
Ich würde es auch ganz anders sehen. Im Gegenteil, also wir haben große Chancen. Es entstehen viel mehr Leute als je zuvor haben die Möglichkeit, am Medienleben teilzunehmen. Die Produktionsmittel sind super billig, die Zugangsbarrieren sind super niedrig. Vieles, was da draußen entsteht, hat keinen Ewigkeitswert, aber es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die sich extrem viel Mühe geben und die professionelle Welt bereichern und uns antreiben. Und wir stellen uns dem, ich finde auch diesen Gegensatz zwischen Bloggern und Professionellen, das relativiert sich, das geht alles ineinander über. Im Moment sind diese klassischen Strukturen, an die wir gewöhnt sind, lösen sich ein Stückchen auf. Natürlich wird es Verlage geben, aber es gibt eben auch große Konzerne wie Apple, die in dieses Geschäft reindrängen, Google und so weiter. Also sowohl auf der Konzernebene ist wahnsinnig viel Bewegung, als auch jetzt auf der klassischen journalistischen Ebene. Aber im Moment sehe ich insgesamt nur eine Bereicherung.
Der alte und neue Chefredakteur des Spiegel. Die Preisverleihung für Kurt Westergaard, dem dänischen Karikaturisten, war, wie erwähnt, begleitet von scharfen Sicherheitskontrollen. Ich fragte Kai Diekmann, den Chefredakteur der Bild-Zeitung, ob man hier abwägen musste als M100, ob man der Sicherheit oder dem Ausdruck der Pressefreiheit den Vorrang gibt.
Ich glaube, hier ging es nicht um die Frage Sicherheitsrisiko. Das ist technisch beherrschbar, sondern irgendwie einfach darum, ein Zeichen zu setzen, dass man das, was diese Karikaturisten gemacht haben, ja nicht unbedingt gut finden muss. Und man muss das ja auch nicht unbedingt nachdrucken. Bild beispielsweise hat sich seinerzeit dagegen entschieden, diese Karikaturen zu drucken. Aber was uns wichtig ist, dass wir hier in Europa das Recht dazu haben müssen. Ich bin nicht einverstanden mit dem, was möglicherweise jemand anderes sagt, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass er es sagen darf. Und diese Haltung auszuzeichnen und diese Haltung zu demonstrieren, das ist, glaube ich, Anliegen heute Abend.
Warum überhaupt Kurt Westergaard? Nachdem die Mohammed-Karikaturen so lange ja eigentlich schon diskutiert wurden, erst jetzt den M100-Preis bekommt, erzählte mir Hans-Ulrich Jörges, er gehört ebenfalls zum M100-Beirat.
Die M100-Tagung insgesamt hatte eine neue Orientierung erfahren. Das war früher sehr stark außenpolitisch orientiert und das war eine Art von Workshop über außenpolitische Probleme, den Nahen Osten und den Iran und sonst was. Und wir haben uns eigentlich darauf besonnen, dass wir das stärker auf den Kern unserer eigenen journalistischen Interessen zurückführen, nämlich auf die Pressefreiheit in Europa. Das ist ein Riesenthema. Ich glaube, da sind wir auch mit einer Tagung längst nicht durch. Das ist ein Dauerthema. Und wenn man sich mit Kollegen aus Osteuropa, Mittel- und Osteuropa und Westeuropa trifft, muss man das zum Thema machen. Und dann war natürlich die Frage als zweites, wenn wir einen Preis verleihen, wem kann man den verleihen? Und da war nicht mal der Ansatz einer Überlegung, dass das ein Zeichen gegen den Islam oder den kämpferischen Islam oder sogar nur den Islamismus gemeint sein könnte, sondern das ist ein Solidaritätszeichen mit dem Kollegen und eine, wenn Sie so wollen, ein Statement für unser europäisches Verständnis von Presse und Meinungsfreiheit.
Nun gibt es ja M100 schon seit 5 Jahren und auch diesen Konflikt, diesen Karikaturenstreit, wenn man so will, natürlich mit dem Höhepunkt kurz danach. Aber warum hätte man ihnen sozusagen die Solidarität nicht früher zeigen können?
Weil eben Meinung, Pressefeinde in Europa nicht das Thema der Tagung war bisher, kurioserweise. Das hat Lord Weidenfeld zum großen Teil von London aus gesteuert. Er hat auch den Stab gehabt, um das vorzubereiten. Und dessen Interesse war nicht in erster Linie Presse- und Medienfreiheit, sondern waren außenpolitische Themen. Der war insbesondere am Nahen Osten interessiert, am Iran und anderen Themen. Und deshalb stand das gar nicht zur Diskussion. Das war jetzt, als wir uns überlegt haben, im Beirat, wir müssen das stärker auf unsere journalistischen Diskussionen bringen. Das, was uns interessiert, das ist ja nicht umsonst eine Tagung von Journalisten, dann war sehr naheliegend zu sagen, denn wir machen diese Tagung jetzt zur Pressefreiheit in Europa.
Die Sicherheitsstufe ist hier sehr hoch, nur nicht ungewöhnlich. Das hat man schon zu anderen Gelegenheiten gehabt, dass man hier mit Flughafendetektoren abgeleuchtet wurde, auch als Presse. Aber dennoch gibt es ja nicht unberechtigt die Befürchtung, dass möglicherweise die Beziehungen zwischen der islamischen Welt und auch der westlichen Welt dadurch erneut unter Belastungsdruck geraten.
Das ist eine möglicherweise politische Überlegung der Kanzlerin, die hierher kommt. Und ich rechne sie hoch an, dass sie kommt, denn das ist ja natürlich im Kanzleramt hin und her gewogen worden und sie hat sich entschlossen zu kommen. Finde ich auch richtig, weil das ein Zeichen ist für unser europäisches Verständnis von Pressefreiheit. Und da darf man sich auch nicht beeindrucken lassen. Vor allem darf man nicht prophylaktisch in die Knie gehen und sagen, da könnte was passieren. Das ist unser Verständnis von Pressefreiheit, dafür stehen wir ein.
Hans-Ulrich Jörges vom Stern. Der Schluss dieses Podcasts gehört der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Hören Sie die Rede, die sie gehalten hat im Rahmen der Preisverleihung des M100 Medienpreises an Kurt Westergaard.
Meine Damen und Herren, am 9. November 1989 Am 9. November 1989 referierte das Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der SED, Günter Schabowski, in einer Pressekonferenz über die Ergebnisse der Sitzung des Zentralkomitees. Anschließend stellte ein Journalist der italienischen Nachrichtenagentur ANSA eine Frage nach dem neuen Reisegesetz. Schabowski antwortete ausführlich und endete mit dem Satz, ich zitiere, deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Ende des Zitats. Ein westdeutscher Reporter hakte nach und fragte, ab wann das neue Gesetz gelte. Es folgte ein Halbsatz, ich zitiere wieder Schabowski, das trifft nach meiner Kenntnis, ist das sofort unverzüglich. Die Folgen sind bekannt. Zehntausende strömten zu den Berliner Grenzübergängen. Kurz vor Mitternacht wurden sie geöffnet. Die Mauer war gefallen, eben unverzüglich. Später stellte sich jedoch heraus, dass die Antwort Schabowskis ein Versehen war. Er hätte so noch gar nicht sprechen dürfen. Es sollte nicht unverzüglich sein, sondern erst am nächsten Tag in Kraft treten. Die Entscheidung hatte also gleichsam eine Sperrfrist. Das hatte Schabowski übersehen. Ein Versehen, das die Welt veränderte. Die Wirkung der präzisen Frage zum richtigen Zeitpunkt, die Freiheit, sie stellen zu können und zuerst und vor allem die Freiheit, über die Antwort zu berichten, und zwar ungekürzt, unverändert, unverzüglich. Welch hohes Gut! Niemals dürfen wir dieses hohe Gut als selbstverständlich ansehen. Auch bei Themen nicht, die nicht sofort die Welt verändern, sondern Fragen des Alltags berühren. Umso wichtiger, dass sich Ihre Konferenz in diesem Jahr mit dem Thema Pressefreiheit in Europa beschäftigt. Keine Angst, meine Rede wird keine Sonntagsrede. Ich glaube, das wäre Zeitverschwendung und auch nicht angemessen. Noch dazu in Anwesenheit des heutigen Preisträgers Kurt Westergaard. der für das Zeichnen und Veröffentlichen von Karikaturen seit 2005 um sein Leben bangen muss. Das Gegenteil soll also der Fall sein. Reden wir also Klartext. Noch eine Sperrfrist. Eine, die mit zu einer Diskussion gehört, die die letzten zwei Wochen bestimmt hat. Der Spiegel und die Bild-Zeitung veröffentlichten als Vorabdrucke zeitgleich Ausschnitte aus dem Buch »Deutschland schafft sich ab«. Für Rezensionen durch Journalisten, die das Buch vor dem offiziellen Erscheinungstermin erhielten, habe, so heißt es, eine Sperrfrist von mehreren Tagen nach Erscheinen der Vorab-Auszüge in Spiegel und Bild gegolten. Die vorab gedruckten Buchauszüge jedenfalls lösten eine große öffentliche Diskussion aus. In den Tagen nach den auszugsweisen Vorabdrucken schießt das Buch auf Platz 1 der Bestsellerlisten. Ungezählte Talkshows beschäftigen sich mit seinen Analysen und Thesen. Aussagen zum Beispiel von mir münden in eine Debatte, eine breite Debatte, um Artikel 5 unseres Grundgesetzes. Er lautet: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Soweit Artikel 5. Er ist es wert, gerade bei einer solchen Tagung zum Thema Freiheit und Pressefreiheit in Gänze vorgetragen zu werden. Er ist das auch wert, weil er neben Artikel 1 zur Unantastbarkeit der Würde des Menschen, Artikel 2 zur freien Entfaltung der Persönlichkeit, Artikel 3 zur Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz und Artikel 4 zur Freiheit des Glaubens für mich zu den größten Schätzen unserer Gesellschaft gehört. Die Bild-Zeitung machte letzten Samstag unter Bezug auf diese Debatte auf Seite 1 mit der Schlagzeile auf, ich zitiere: Bild kämpft für Meinungsfreiheit, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Nebenbei, wenn ich mir die Bild-Zeitung hier gerade rauspicke, dann erstens nur stellvertretend für viele andere Medien mit ähnlicher oder gleicher Stoßrichtung und zweitens, weil ich überzeugt bin, dass Bild das gut aushalten kann. Also weiter. Auf Seite 2 schrieb Bild am Samstag dann: 9 unbequeme Meinungen und die Fakten, diese Sätze muss man sagen dürfen, weil es geht um Sätze wie diese, ich zitiere: Ich will mich nicht dafür entschuldigen müssen, Deutscher zu sein. Wer arbeitet, darf nicht der Dumme sein. Auf den Schulhöfen muss Deutsch gesprochen werden. Kinderschänder gehören für immer weggesperrt. Dem aufmerksamen Leser wird aufgefallen sein, dass Sätze zu biologistischen oder vererbungstheoretischen Fragen in dem Artikel zur Verteidigung der Meinungsfreiheit nicht auftauchten. Aber das sei nur am Rande bemerkt. Ich weiß, Zeitungen drucken solche Seiten nicht aus dem hohlen Bauch heraus. Ich weiß, dass diese Seiten zu einem großen Teil das widerspiegeln, was die Redaktionen in großer Zahl an Zuschriften erreicht. Und wie gesagt, wahrlich nicht nur eine Zeitung, die Bild-Zeitung. In allen Medien ging es schnell um die Frage, was man in Deutschland sagen darf und was nicht. Das Thema Sarrazin ist aber gerade kein Thema der Gefährdung der Meinungsfreiheit, sondern es geht darum, ob und gegebenenfalls welche Folgen zum Beispiel ein Buch für einen Autor in einer besonders wichtigen öffentlich-rechtlichen Institution haben kann oder nicht. Meine Damen und Herren, es versteht sich von selbst, dass ich zu den rechtlichen Fragen dieses konkreten Falles hier keine Stellung nehme. Und das ist auch für unser Thema gar nicht nötig. Denn wir können das aus eigenem Erleben diskutieren, auch aus dem Bereich der Medien zum Beispiel. Denn in einem großen deutschen Verlag sagt dessen Unternehmenssatzung, wie es dort heißt, werden 5 gesellschaftspolitische Unternehmensgrundsätze genannt, unter anderem zur Förderung der europäischen Einigung, zur Sicherung des Existenzrechts Israels oder zur Verteidigung der sozialen Marktwirtschaft, um 3 von ihnen zu nennen. Ein Problem mit der Meinungsfreiheit? Natürlich nicht, vermute ich. Der heutige Tag kann uns für unser Thema Pressefreiheit in Europa, da bin ich sicher, Orientierung geben. bei dem Mann, den Sie heute auszeichnen, dem dänischen Zeichner und Karikaturisten Kurt Westerwart, geht es um die Meinungs- und Pressefreiheit. Bei ihm geht es darum, ob er in einer westlichen Gesellschaft mit ihren Werten seine Mohammed-Karikaturen in einer Zeitung veröffentlichen darf, ja oder nein. Egal, ob wir seine Karikaturen geschmackvoll finden oder nicht, ob wir sie für nötig und hilfreich halten oder eben nicht. Darf er das? Ja, er darf. Er ist ein Zeichner, wie es in Europa viele gibt. Europa ist ein Ort, in dem ein Zeichner so etwas zeichnen darf. Das ist im Übrigen kein Widerspruch dazu, dass Europa auch ein Ort ist, in dem die Freiheit des Glaubens und der Religion, der Respekt vor Glaube und Religion, ein hohes Gut ist. Wenn ein fundamentalistischer, evangelikaler Pastor in Amerika am 11. September den Koran verbrennen will, so finde ich das deshalb, kurz gesagt, schlicht respektlos, sogar abstoßend und einfach falsch. In der Diskussion um die Veröffentlichung der sogenannten Mohammed-Karikaturen geht es also genau darum, ob wir in Europa mit unseren Werten, und Sie haben die von mir genannten ersten 5 Artikel unseres Grundgesetzes sicher noch im Ohr, aus Angst vor Gewalt und Massendemonstrationen davon absehen, die Zeichnung dieses Karikaturisten zu veröffentlichen oder nicht, ob sie auch in anderen Zeitungen nachgedruckt werden oder nicht und wenn nein, warum nicht. Denen, die das seinerzeit aus welchen Gründen auch immer nicht gemacht haben, werfe ich nichts vor. Jeden Tag stehen Sie bei Ihrer Berichterstattung vor Abwägungsfragen. Sie gehören zur Verantwortung der Medien in Ausübung ihrer Pressefreiheit ganz selbstverständlich dazu. Ich kenne solche Abwägungsfragen auch selbst. Soll die deutsche Bundeskanzlerin die Hauptrede anlässlich dieser Veranstaltung halten? Soll sie den Dalai Lama empfangen? Soll sie Briefe, die sie zum Beispiel von Reporter ohne Grenzen bekommt, ernst nehmen und den neuen ukrainischen Präsidenten bei seinem ersten Besuch in Berlin auf die Einschränkungen der Pressefreiheit in seinem Land ansprechen oder damit besser bis zur zweiten Begegnung warten? Wie also verhält es sich mit den Werten und den Interessen, den politischen wie wirtschaftlichen, die für unser Land wichtig sind, für Sie wie für mich? Ich habe für mich die genannten 3 Fragen 3-mal mit Ja beantwortet. Und zwar aus einem einzigen Grund, der mich seit Beginn meiner politischen Arbeit leitet. Deutsche Politik vertritt ihre Interessen wertegebunden, nach innen wie nach außen. Werte und Interessen gehören zusammen. Wer einen Gegensatz aufmacht, hat sich bereits aufs Glatteis führen lassen. Also, es sind Abwägungsprozesse. Aber die Arbeit eines Zeichners und die Folgen, die sie für ihn und seine Familie bis heute hat, sie sollte uns mahnen, stets sorgsam mit unseren Einordnungen umzugehen, wie hoch die Zahl von Zuschriften und die Heftigkeit einer Diskussion zu welchem Thema auch immer sein mögen. Das kann nicht das alleinige Entscheidungskriterium sein. Ja, geben wir den Menschen eine Stimme, in politischen Parteien genauso wie in den Medien. Aber überzeugen wir sie gleichzeitig, dass es in unserem Land am wenigsten darum geht, was gesagt werden darf. Richtige Entscheidungen, Taten statt Worte, das dagegen führt zum Kern dessen, was notwendig ist, zum Beispiel damit Integration gelingt und nicht scheitert, damit Parallelgesellschaften verhindert und nicht auch noch gefördert werden, damit jugendliche Gewalt eingedämmt und nicht hingenommen wird, damit der Sozialstaat denen hilft, die ihn brauchen und nicht denen, die ihn missbrauchen und vieles mehr. Hier hat die Politik in der Vergangenheit Versäumnisse zu verantworten. Da hat sie in den letzten Jahren zum Teil bereits richtige Konsequenzen gezogen und dort müssen in der Zukunft weitere folgen. Wahrscheinlich wie so oft in der Demokratie eher mühsam und mit Sicherheit häufig als Kompromiss. Der ist dann ein guter, wenn seine Vorteile die Nachteile überwiegen. Und zwar stets nach dem schon benannten Grundsatz, deutsche Politik vertritt ihre Interessen wertegebunden, nach innen wie nach außen. Erstens, Freiheit ist nicht bindungslos. Das gilt für unser persönliches Leben, das gilt in der Politik, das gilt für die Verantwortung der Medien, das gilt für uns alle. Freiheit ist stets und für alle mit Verantwortung verbunden. Freiheit steht nie nur für sich. Sie ist eine Medaille mit zwei Seiten. Auf der einen Seite steht die Freiheit von etwas, auf der anderen Seite die Freiheit zu etwas. Wenn wir also von Freiheit sprechen, dann sprechen wir tatsächlich immer auch von der Freiheit des anderen. Was uns in Deutschland wie Europa auszeichnet, das ist der Umgang mit unserer Vielfalt, unserer Freiheit und der Freiheit der anderen. Wir Deutsche und Europäer haben in unserer Geschichte gelernt, aus der Vielfalt das meiste zu machen. Die Eigenschaft, die uns dazu befähigt, das ist die Toleranz. Zweitens, die Toleranz ist eine anspruchsvolle Tugend. Sie braucht das Herz und den Verstand. Aber sie ist nicht mit Standpunktlosigkeit und Beliebigkeit zu verwechseln. Sie hat niemals das geringste Verständnis für Intoleranz, für Gewalt von Links- und Rechtsextremismus oder für Gewalt im Namen einer Religion. Die Toleranz ist ihr eigener Totengräber, wenn sie sich nicht vor Intoleranz schützt. Religionsfreiheit meint eben nicht, dass im Zweifelsfall die Scharia über dem Grundgesetz steht. Toleranz meint nicht Wegsehen oder das Messen mit zweierlei Maß. Und Respekt bedeutet nicht Unterwerfung. Drittens, Freiheit in Verantwortung. Das gilt auch für die Wirtschaft. Eine auf Freiheit beruhende soziale Marktwirtschaft bietet die Spielräume, damit Menschen verantwortlich handeln können. Die Lektion, die uns die Finanz- und Wirtschaftskrise schmerzhaft erteilt hat, muss überall ankommen. Und seit Ludwig Erhard gilt, dass der Staat der Hüter der Ordnung unserer sozialen Marktwirtschaft ist. Viertens, das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Dieser Satz von Perikles ist heute noch genauso aktuell wie im 5. Jahrhundert vor Christus. Freiheit zu leben erfordert Mut, und zwar jeden Tag aufs Neue, im Kleinen wie im Großen. Wenn ein Jugendlicher nicht mehr mitmacht beim Mobbing eines Klassenkameraden und den Ausschluss aus der Gruppe riskiert, wenn ein Manager nicht mehr mitmacht bei unlauteren Unternehmenspraktiken und dafür seine Karriere riskiert, wenn man in einer Diktatur versucht, jeden Tag in den Spiegel schauen zu können, Joachim Gauck und ich wissen, wovon ich rede, oder sagen wir es mit den Worten Wolf Biermanns, der einmal die sogenannten aufmüpfigen Angsthasen in Schutz genommen hat. Das sind für Biermann diejenigen, die in der DDR die Fenster geschlossen und die Vorhänge zugezogen haben, bevor sie sich die Platte eines vom Staat verpönten Musikers angehört hätten. So einer leiste auch schon Widerstand zu Biermann und sei es nur der Widerstand gegen seine eigene Verzagtheit. Ja, so ist es. Mut fängt mit der Überwindung der eigenen Verzagtheit an. Das hat jeder von uns mit Sicherheit schon erlebt, auch ohne in der DDR gelebt zu haben. Fünftens, die Freiheit wird durch die schier unbegrenzten Möglichkeiten der digitalen Revolution geradezu herausgefordert. Auch ich bin fasziniert von den Möglichkeiten des World Wide Web. Trotzdem werden Sie keine Fotos von meiner letzten Geburtstagsfeier im Internet finden. Zumindest keine, die ich selbst eingestellt hätte. Im Ernst, es macht mir Sorgen, wie leicht Menschen ihre Privatsphäre, den Hort individueller Freiheit aufgeben und im Internet sensible persönliche Daten preisgeben. Gänzlich unverständlich ist mir, dass, wenn man bedenkt, wie erbittert wir in Deutschland über die Videoüberwachung öffentlicher Plätze oder eine Volkszählung streiten können. Politik und Medien müssen hier weiter Aufklärungs-, ja, ich sage Bildungsarbeit leisten, um in diesem Bereich zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Freiheit zu kommen. Sechstens, auch unsere Außenpolitik ist wertegebunden. Ich sehe mit Sorge, dass Diktaturen und autokratische Staaten den Freiheits- und Toleranzbegriff missbrauchen. Denken wir zum Beispiel an die dritte Konferenz der Vereinten Nationen gegen den Rassismus im Jahre 2001. Diese Antirassismuskonferenz und ihre Nachfolgetreffen wurden leider bestimmt von Abgesandten aus Diktaturen und autoritär regierten Ländern, die den Gedanken dieser Konferenz in ihr Gegenteil verkehrt haben. In Zusammenhängen wie diesen wird oft gefragt, ist es nicht eine kulturelle, westliche, europäische, christliche Anmaßung, dass wir unsere Werte und Freiheitsrechte für universal gültig halten? Meine Antwort ist eindeutig. Nein, es ist keine Anmaßung. Fast alle Staaten sind Mitglied der Vereinten Nationen und haben die allgemeine Erklärung der Menschenrechte anerkannt. Die großartigen 30 Artikel der Menschenrechtserklärung machen deutlich, wer diese Rechte bestreitet, hat nicht das Wohl der Menschen im Blick. Und kein kultureller Unterschied kann die Missachtung dieser Rechte rechtfertigen. Ich bin im Übrigen überzeugt, wenn wir selbstbewusst zu unseren Werten stehen, verschafft uns das weltweit mehr Respekt und Anerkennung, als wenn wir es nur verschämt tun. Meine Damen und Herren, die Freiheit, ich habe es schon oft gesagt, ist für mich persönlich die glücklichste Erfahrung meines Lebens. Auch bald 21 Jahre nach dem überwältigenden Geschenk der Freiheit mit dem Fall der Mauer und 20 Jahre nach der Vollendung der Einheit Deutschland gibt es noch immer nichts, das mich mehr begeistert, nichts, das mich mehr anspornt, nichts, das mich stärker mit positiven Gefühlen erfüllt, als die Kraft der Freiheit. In diesem Sinne gratuliere ich Ihnen zu dieser Veranstaltung und wünsche Ihnen für Sie, diese Veranstaltung, alles Gute und viel Erfolg.
Radio 1.